Ja, nach unserem Gespräch vor knapp 2 Wochen mit Imken von Ende Gelände sind wir heute zu Gast. Wir von Radio Obscura sind heute Valentin und Till, sind heute zu Gast bei Friede Otto Wolf. Friede Otto Wolf ist Philosoph, Politikwissenschaftler, praktischer Humanist und ich bin fast geneigt zu sagen, aber auch Politiker. Er lehrt als Honorarprofessor Philosophie an der Freien Universität Berlin. Ist Herausgeber zahlreicher Werke Louis Althussers auf Deutsch, war bis vor kurzem Präsident des Humanistischen Verbands Deutschland und saß auch schon für Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament. Erstmal hallo und danke für die Einladung.
Ja, hallo und danke für das Gespräch.
Im letzten Segment haben wir mit Imken von Ende Gelände gesprochen, die eher den Ansatz vertreten, das Vorantreiben des Kohleausstiegs und von Klimagerechtigkeit auf außerparlamentarischen Wege zu verfolgen, durch große Bündnisse, durch Massenaktionen zivilen Ungehorsams und dadurch vermittelt auch durch Diskurspolitik. Ich würde sagen, darin kommt auch ein gewisses Misstrauen zum Ausdruck, das in der radikalen Linken sehr verbreitet ist. Ein Misstrauen, dass staatliche Politik wirklich zu Veränderungen führen kann, beziehungsweise dass ein Eingreifen in staatliche Politik zu den gewünschten Veränderungen führt. Gleichzeitig ist diese Form der Intervention quasi von außen in die Politik natürlich auch darauf angewiesen, gerade kurz- und mittelfristig, dass staatliche Politik die gewünschten Änderungen umsetzt. Gerade bei dem Kohleausstieg läuft es eben nicht ohne Institutionen und Staat. In deinen theoretischen Ansätzen wird klar, dass auch du, Frieda, dir keine Illusionen über den Charakter des bürgerlichen Staates machst. Du übst sehr radikale Kritik und scharfe Analysen am Staat als Teil der herrschenden Verhältnisse. Und gleichzeitig plädierst du aber dafür, nicht nur von außen durch Diskurspolitik, durch kritische Interventionen in diese Politik einzugreifen, sondern du machst dich dafür stark, auch quasi von innen als sozusagen Teil dieses Feldes der Politik mitzumischen. Vielleicht als Aufschlag dieses Gesprächs kannst du kurz umreißen, was der theoretische Hintergrund für diesen Ansatz ist. Und gerade mit Blick auf deine Biografie kannst du vielleicht auch einige Probleme und Grenzen dieser Form der Politik umreißen.
Ja, ich meine, der Ausgangspunkt, wenn man das theoretisch aufhängen will, könnte man sagen, ist der Streit, der zwischen Althusser und Etienne Balibar auf Bari ausgebrochen ist. Ich kann jetzt das Jahr nicht mehr genau sagen, wo es darum ging, ob kommunistische Politik außerhalb des Staates stattfinden sollte, wie Althusser dann zugespitzt formulierte damals und Balibar dann dagegen hielt. Politik außerhalb des Staates gibt es nicht. Das sind natürlich zwei zugespitzte Positionen. Ich denke, man muss das tatsächlich zusammendenken. Man muss denken, eine Politik, die gegen die Logik des Staates, der eben Herrschaft sichert und reproduziert, erfolgt. Aber zu glauben, man könnte gewissermaßen sich außerhalb der politischen Räume des Staates versammeln und dann warten, dass der Staat eines Tages zusammenbricht, weil alle ihn verlassen haben. Das ist keine realitätstüchtige Perspektive. Das ist das. Und dieses Problem ist natürlich nicht einfach zu lösen. Aber da muss man, das ist das Problem, das wir eben, und das wird etwa in politischen Parteien generell unterschätzt, gerade auch aus der Tradition der Arbeiterbewegung, weil übersehen wird, dass inzwischen politische Parteien in hohem Grade ideologische Staatsapparate sind. Und in Deutschland ja auch ganz besonders verfassungsmäßig hervorgehoben und entsprechend auch finanziert. Ne? Also die Parteienfinanzierung des deutschen Systems macht sie ja noch mehr staatsabhängig. Und das wird dann immer wieder verdeckt durch die Vorstellungen aus der Zeit der Entstehung der Arbeiterparteien, als oppositionelle Parteien eigentlich die einzigen wirklich organisierten Parteien waren. Das gilt für die SPD in Deutschland, das gilt für das Zentrum als Vertretung der Katholiken. Aber inzwischen ist das ja natürlich nicht mehr so. Inzwischen sind Parteien, auch die Linke, ideologische Staatsapparate, die da vielfältig auch in einen Zusammenhang eingebunden sind, der dem Parlamentarismus und dem parlamentarischen Betrieb den Vorrang gibt. Die Linke hat das damit noch schwer, die Grünen haben sich damit historisch schwer getan. Aber es gibt einen anderen Gesichtspunkt, den will ich dann doch nach dem, was du einleitend gesagt hast, nochmal stark machen. Für meine Generation war es eigentlich, ich war ursprünglich mal der SPD beigetreten aufgrund der Überlegungen von Georg Lukács in Geschichte und Klassenmustern, dass man der wirklichen Arbeiterpartei seines Landes beitreten muss. Und das war nicht die DKP und auch nicht die KPD, sondern es war die SPD in den späten 50er, frühen 60er Jahren. Da habe ich dann mit Oskar Lafontaine unter anderem Politik gemacht. Also da war durchaus was Interessantes zu tun. Aber es war natürlich chancenlos. Und dann haben wir aber in den Aufbrüchen der 80er, frühen 90er Jahre tatsächlich gesehen, dass es ein Problem gibt. Wir machen außerparlamentarische Politik und die Umsetzung in Gesetzgebung und Regierungshandlung besorgen dann die Sozialdemokraten. Und die suchen sich dann aus, was sie dann wie umsetzen. Na, und dann gab es eben die Vorstellung, jetzt vertreten wir uns aber selber. Kann man sagen, hat dann unterschätzt, was dann alles damit für Logiken der Anpassung und Unterwerfen verbunden war. Aber sagen wir mal, sowas wie imperatives Mandat, Geschlechterparität, Öffnung der parlamentarischen Debatten für gesellschaftlichen Input, da hat sich ja durchaus was verändert, ne, gegenüber dem Parteiensystem, sagen wir mal, Anfang der 60er Jahre. Ist auch das heutige Parteiensystem in anderer Weise für gesellschaftlichen Druck offen. Es hat neue Mechanismen, etwa was man an der gegenwärtigen Regierungskrise sieht, die Administration sich in höherem Maße verselbstständigt hat und die parlamentarische und Partei- und Regierungspolitik demgegenüber dann schon fast sowas ist wie Kunst am Bau. Ne? Denn es funktioniert ja alles, auch ohne dass wir eine als solche gewählte Regierung hätten. Also dieser institutionelle Hintergrund hat sich massiv verschoben. Aber der Gedanke, dass man nicht einfach sagen kann, wir machen die außerparlamentarische Politik und die Umsetzung im Staate besorgen dann die anderen, das scheint mir immer noch ein relevanter Gedanke zu sein, dass das so nicht geht. Aber man sollte nicht die Illusion machen, dass gewissermaßen die dann gewählte parlamentarische Partei gleichzeitig der Sprecher und Umsetzer und Transmissionsriemen der außerparlamentarischen Bewegung sein kann. Das, denke ich, hat die Erfahrung der Grünen spätestens gezeigt. Man könnte auch zurückgehen in die Erfahrung der sozialdemokratischen, kommunistischen und sozialistischen Parteien in Europa seit den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts. Na, da gibt es vergleichbare Erfahrungen auch mit Regierungsbeteiligung und so weiter. Aber damit ist meines Erachtens das Problem nicht vergessen. Na, also die Vorstellung, dass man sagt, wir machen die radikale außerparlamentarische Politik und ganz andere, mit denen wir gar nichts zu tun haben und auf die wir gar keinen Zugriff haben, machen dann die Umsetzung in den staatlichen Institutionen, das scheint mir kein sinnvolles Konzept zu sein. Ich will hier noch kommentieren dann, das Konzept der Diktatur des Proletariats, die in der ursprünglichen leninischen Fassung, das war ja bei Lenin dann als Halbstaat gedacht, das heißt als eine Diktatur der Mehrheit, nicht etwa als Diktatur eines Parteiapparates. Und da steckt natürlich ein Problem drin. Man muss in der Tat die Politik des Staates transformieren. Und man muss auch in der Tat die Herrschaft des Staates über die Gesellschaft in diesem Prozess abbauen. Aber das ist natürlich nichts Einfaches. Und da würde ich mit einem anderen Begriff nochmal kommen. Man muss, um das überhaupt wieder denkbar zu machen, denn gegenwärtig ist es konkret nicht denkbar, ich wüsste nicht, welcher Politikvorschlag in die Richtung heute formulierbar wäre, man muss daran arbeiten, und das wäre vielleicht das verbindende Moment zwischen parlamentarischer und außerparlamentarischer Politik, den Horizont des Politischen wieder zu erweitern. Es gab mal das schöne Wort politisieren. Das hieß, dass man Gegenstände, die eben für Gegenstände, sagen wir mal, der innerfamiliaren Aushandlung, der Administration oder der traditionellen Arbeitsteilung gehalten wurden, dass man die zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung machte. Gesellschaftlicher politischer Auseinandersetzung und irgendwann auch gesetzlicher. Es wurden dann entsprechende Gesetze formuliert, propagiert und dann auch irgendwann mal beschlossen und umgesetzt. Also diese Aufgabe der Politisierung, dass man eben wirklich gesellschaftlich wichtige Fragen wieder zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung macht, das ist, glaube ich, die Aufgabe, wo parlamentarische und außerparlamentarische Politik zusammenkommen können und wo es auch möglich ist, etwa innerhalb einer Organisation oder eines Komplexes von Organisationen tatsächlich radikale Positionen dann auch in Parteipolitik umzusetzen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wäre ja dann der erste Schritt nicht mal unbedingt sozusagen den Staat zu schwächen, sondern wenn du davon sprichst, dass die Verwaltung sich immer mehr verselbstständigt hat, dann ist ja sozusagen der erste Schritt eine Erweiterung des Politischen dahingehend, dass Verwaltungsaufgaben wieder tatsächlich zum Gegenstand politischer Aushandlungen gemacht werden. Zugleich muss ja da aber dann auch eine Perspektive aufgemacht werden, um sozusagen die Grenzen des Bestehenden zu überwinden. Das heißt, es muss ja auch eine Öffnung des Politischen in eine andere Dimension geben. Ja,
es muss vor allen Dingen auch die Öffnung in die Richtung gehen, dass ökonomische Prozesse, die ja weitgehend in der neoliberalen Wende in Anführungsstrichen entpolitisiert worden sind, dass die wieder zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung gemacht werden. Dem Zusammenhang ist sicherlich eine ganz wesentliche Dimension, die oft in der autonomen Debatte übersehen wird, die Dimension der Gewerkschaften. Das ist natürlich Schwarzbrot und nicht besonders sexy, aber das ist ganz wesentlich, um tatsächlich einen Prozess der Politisierung einzuleiten, der wirklich ans Eingemachte geht. Und das Eingemachte sind in großen Zeilen immer noch die Verhältnisse von Kapital und Arbeit. Also da sollte man aus der Sicht des Prekariats sich nicht täuschen, dass in der großen Industrie tatsächlich noch wichtige Klassenverhältnisse zu verhandeln sind. So sehr das auch vermachtet, so sehr das auch korporatistisch sozusagen eingemeindet ist, dass das ohne Widersprüche sei, ist eine Illusion.
Wir sitzen hier immer noch bei Friede Otto Wolf und sprechen über das Politische im weitesten Sinne. Ich würde jetzt gerne nochmal eine Verbindung herstellen zu dem Beitrag, den wir vorher gehört haben in unserer Sendung zu Ende Gelände. Was da stark gemacht wurde von Inken, von der Aktivistin, mit der wir gesprochen haben, ist diese strategische Überlegung der Themenwahl, effizient ansetzen an so einer Stelle. Und die koppeln eben mit ihren Aktionen massenhaften zivilen Ungehorsams die Themen Ökologie, Braunkohle, aber auch globale Ungleichheits-, Ungerechtigkeitsverhältnisse und aber eben auch eine ganz fundamentale Kapitalismuskritik. Wie schätzt du so einen Hebel ein?
Also erstmal würde ich natürlich sagen, selbstverständlich ist das sinnvoll gewählt, zumal, das ist auch immer wichtig für solche punktuellen Fragen, hier durchaus Erfolgsaussichten bestehen. Also wenn man sich jetzt die Regierungsbildung anschaut, in Bonn oder in Berlin, Entschuldigung, dann ist es klar, dass das auf der Tagesordnung steht. Also wie sie da sich letztlich werden entscheiden, wissen wir nicht. Aber nachdem es sozusagen schon mit den Grünen soweit verhandelt war, wird das schwierig jetzt zu sagen, jetzt machen wir die Braunkohle einfach weiter, auch wenn manche Sozialdemokraten da solche Anwandlungen sicherlich haben. Also das ist auch auf dieser Ebene eine interessante Frage und das ist gut, so eine Einpunktfrage zu wählen, wo die Chancen bestehen, das relativ zeitnah auch als Erfolg feiern zu können. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Schranke. Dann muss man, wenn der Erfolg erzielt ist, das ist dann immer die Schwierigkeit, zumal man ja auch selten 100% die Erfolge erzielt, sondern meistens so 85%ig die Erfolge sind, manchmal auch nur 50%ig. Aber auch das ist ein Erfolg. Also dann muss man überlegen, wie kommt man jetzt aus dieser Mobilisierung für diesen Punkt zu einer Mobilisierung für einen anderen Punkt. Und ich will nur einen Punkt nennen, der sicherlich uns die nächsten Jahre begleiten wird, das ist die Solidarität mit den Geflüchteten. Also das ist nichts, was verschwindet und wo Aktivierung und zivilgesellschaftliches Engagement, wie das so schön heißt, nicht mehr gefragt sein werden. Wobei übrigens auch hier, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, dass dafür sich nicht nur linksradikale Menschen begeistern, sondern dass ziemlich breit über das gesellschaftliche Spektrum bis in die Basis der CDU hinein da durchaus Aktivierung und Mobilisierung erfolgt, was auch beim Braunkohlethema sicherlich der Fall ist. Also das scheint mir als Kriterium für sozusagen eine Einpunktkampagne durchaus sinnvoll zu sein. Was mir allerdings auch sinnvoll zu sein scheint, und da würde ich das Prinzip postulieren, grabe, wo du stehst. Wenn jemand sich überlegt, was kann ich denn jetzt machen, dann muss er sich überlegen oder sie sich überlegen, wo bin ich denn überhaupt? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Und ich als ehemaliger Parlamentarier lege den Akzent jetzt nicht darauf, dass ich mich an einer solchen Einpunktkampagne, außer mit Unterschriften oder so, beteilige, sondern lege den Akzent darauf, dass es für die Bundesrepublik ein wichtiger Unterschied wäre, ob wir eine Crossover-Perspektive hätten, einer alternativen Regierung auf Bundesebene von Grünen, Linken und Sozialdemokraten, die zumindest erste Schritte in Richtung auf ein ökologisch-soziales Transformationsprogramm machen würde. Wobei ich hier durchaus unterscheiden würde, also für mich ist Crossover nicht einfach jede Art von rot-grüner Regierung, sondern es war jetzt in der letzten Zeit auch gelegentlich zu hören, dass man einfach die drei Parteien zusammenbringt, um weiter zu regieren wie bisher. Das wäre natürlich einfach beliebig und kein Fortschritt. Also es ist nicht einfach der Fortschritt, dass Linke und Grüne und Sozialdemokraten die Regierung bilden oder eine Parlamentsmehrheit haben. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon gehabt, die Parlamentsmehrheit meine ich. Sondern erst wenn das mit einem wirklichen Einstieg in eine Erweiterung des Bundes, auf der Ebene der Bundesregierung und der Bundespolitik erreichbaren politischen Horizonts einhergeht, erst dann macht es Sinn. Und ich denke, das ist ein Punkt, den muss man sich klar machen. So wie eine Einpunktkampagne diese Frage politisiert und damit den politischen Horizont erweitert, so würde eben auch eine bestimmte Art von einer Basisbewegung getragenen Regierungsbeteiligung, und das ist ganz wichtig, dass da entsprechende Mobilisierungen auch damit verbunden sind, denn die Parteien und Parteispitzen alleine, auch die Parlamentarier, auch die wohlwollenden Parlamentarier, werden das nicht stemmen. Also die muss eben wirklich Schritte in Richtung Politisierung als Erweiterung des Horizonts des Politischen leisten. Und natürlich ist letztlich dann die Frage, den Horizont daraufhin zu erweitern, ob man nicht was tun kann, um die Herrschaft der Monopole und des Kapitals, die in unseren Gesellschaften tief verankert ist, weit über die Bundesrepublik hinaus, in der Europäischen Union und im Weltmaßstab, dass man da tatsächlich anfängt, das zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen. Und in dem Moment, wo das gelingt, bin ich da auch relativ optimistisch, dass man dann auch Mehrheiten dafür findet, zu sagen, ja, also dass sozusagen die Frage, welches Brot wir essen, von Monopolzentralen entschieden wird, das sehen wir eigentlich nicht ein.
Nochmal zurück zu dem Punkt, wo du meintest, gerade wo du stehst. Ja. Till hat ja eingangs schon gesagt, du warst für die Grünen ja im EU-Parlament. Bist du noch Mitglied bei den Grünen? Auf welche Art und Weise versuchst du da zu graben an so einer Stelle? Also tatsächlich als konkrete politische Praxis, wenn man so will, parteiintern?
Ja, es gibt, also das würde ich ein bisschen runterfahren. Bei den Grünen bin ich eigentlich nur, weil ich eben grüner Politiker gewesen bin und es noch Bezugspersonen bei den Grünen gibt, denen ich nicht einfach in den Rücken fallen möchte. Und ich habe Zusammenhang mit einer oder trete auf Veranstaltungen einer kleinen, aber immerhin existierenden linksgrünen Gruppe, die diese Perspektive der ökosozialistischen Transformation, so könnte man das in Kurzformel auch formulieren, tatsächlich noch vertritt. Die haben, glaube ich, 3 Landtagsabgeordnete und 1 Bundestagsabgeordneten, also klein, aber existiert.
Aber parteiintern und, nicht wie die Öko-Linke, diese außerhalb der Partei auch gäbe.
Ja. Sozusagen. Und ja, das ist, halte ich aber sozusagen eine Öko-Linke außerhalb der Partei, die nicht in die Partei interveniert, die scheint mir nicht besonders sinnvoll zu sein. Na, also es geht zum einen darum, konkrete Perspektiven und konkrete Initiativen zu betreiben und andererseits muss man auch dann in die parteipolitischen Prozesse hinein intervenieren, sonst sozusagen sich abstrakt draußen hin vorstellen und sagen, das ist alles nichts, das hilft zwar der Bewusstseinsbildung, ist aber vom politischen Eingreifen her relativ begrenzt.
Immerhin in Parteiform, so könnte man sagen.
Aber ich meine, die Parteien sind eben auch Institutionen, also man kann nicht einfach eine neue Partei gründen, das ist eine Illusion, das ist dann bloß ein Verein.
Blick Österreich,
ja gut, das waren aber besondere Umstände.
Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, sozusagen einen strukturellen Blick auf Parteien, auf Erweiterung des Feldes, des Feldes des politisch Möglichen. Du hattest aber gerade auch gesagt, sozusagen gerade mit Bezug auf die Flüchtlingskrise, sogenannte Flüchtlingskrise, dass bis hinein in die CDU-Basis sich Menschen engagiert haben, um da zivilgesellschaftlich zumindest Linderung zu verschaffen. In deinen Vorlesungen, die man auch online nachhören kann auf deiner Homepage, machst du auch stark, dass es eine neue Form der Subjektivität braucht. Würdest du sagen, dass diese Form des zivilgesellschaftlichen Engagements die Potenz haben, so eine Subjektivität auszubilden, oder sind das nicht eher auch sozusagen Beruhigungen des bürgerlichen Gewissens ohne tatsächliche Veränderungen auf struktureller Ebene, die ebenso notwendig wären, herbeizuführen?
Da bin ich ein bisschen ratlos, weil das eine sehr allgemeine Frage ist. Es gibt sicherlich Formen des Engagements und der Aktivierung, gerade unter Jugendlichen, die auch dieses Potenzial hat, tatsächlich kritisches Bewusstsein über die Verhältnisse und eine Praxis, die mit den Verhältnissen zu brechen beginnt, hervorzubringen. Aber es gibt auch ganz viel, sagen wir mal, bürgerliche Suche nach gutem Gewissen, die sich da äußert, was ich nicht verachten möchte, aber was in seinem politischen Potenzial dann sehr viel beschränkter ist. Also ich denke, es ist beides der Fall. Und wie das sich konkret dann zueinander verhält und welche Dynamik sich da entwickeln lässt, das ist eine Frage, die ich schlecht prognostizieren kann. Vermutlich ist es eine Frage der Praxis, ob es tatsächlich gelingt, diese Momente, die weitergehen, als solche anzusprechen und zu organisieren. Also ich denke immer wieder, es bedarf zwar nicht der klassischen Avantgarde-Organisation, dazu sind wir auch, sagen wir mal, kommunikationstechnisch viel weiter. Es gibt ja diese Anekdote, die ihr vielleicht nicht kennt, dass bei der Gründung der ersten Arbeiterinternationale der portugiesische Vertreter die Anarchisten und die Marxisten verwechselt hat und deswegen seine heimische Föderation in die Reihe der Marxisten gebracht hat. Heute völlig unvorstellbar, dass so etwas passiert. Aber damals waren die Kommunikationsmöglichkeiten eben so beschränkt, dass sowas passieren konnte. Was natürlich dann auch bedeutet, dass man entsprechend Organisationsanforderungen hatte, die man heute nicht mehr hat. Also von da aus würde ich jetzt die Debatte über Organisierung schon niedriger hängen. Aber dass sie damit völlig verschwunden sei und gewissermaßen nur der Kommunikation, der spontane Kommunikationsprozess und die spontanen Kommunikationsnetzwerke die Frage der Organisierung oder Organisation schon erledigen würden, deshalb überzeugt mich nicht. Sondern es ist immer wieder die Frage, welche Initiativen, welche vorantreibenden Momente können da eingebracht werden in diesen Prozess Und das kann ich mir immer noch nicht anders vorstellen, als dass da tatsächlich wissenschaftliche, theoretische Vorstellungen und praktische Organisierung zusammenkommen müssen.
Wir sind tatsächlich und leider schon am Ende unserer möglichen Sendezeit. Vielen herzlichen Dank für die Überlegung und das Interview, Fried-Otto Wolf.
Ja, gern geschehen.
Danke auch von mir.
Ja, einiges anderes konnten wir natürlich nicht fragen, aber wir verweisen gerne nochmal auf die Homepage, die zu finden ist unter
friederottowolf.de. Wir verlinken das auch nochmal auf unserer Homepage.
Das heißt, alle, die jetzt zugehört haben und angefixt wurden, sind herzlich eingeladen, sich da reinzulesen, reinzuhören. Da gibt es mehr dazu. Das war's mit der ersten Folge Radio Obscura 2018. Die Interviews wurden aufgezeichnet, alle beide im Dezember 2017, also schon ein paar Tage her, aber ich glaube mit einer soliden Halbwertszeit, so schnell ist es nicht veraltet, was wir hier sprechen. Gutes neues Jahr soweit und Alex, der hier jetzt bei dem Interview nicht dabei ist, Till und Valentin bedanken sich fürs Zuhören.
Weiterhin. Bis bald.
Bis bald.